Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
70 Minuten lag Hannover 96 auf Schalke mit 1:0 in Rückstand. Doch in der 86. Minute war es schon wieder Niklas Füllkrug, der den 1:1 Endstand herstellen konnte. Platz 10, 27 Punkte, aktuell 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es ist spät in dieser Woche geworden, aber es gibt natürlich auch in dieser Woche eine neue Sendung. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show hier auf meinsportradio.de. Heute kleine Runde. Es war nicht so ganz leicht, überhaupt einen Termin zu finden. Die WhatsApps flogen nur so hin und her. Aber ich habe es geschafft. Tobi Krause von 96freunde.de. Hallo Tobi.
Moin, moin Tobi, grüße dich.
Ach, schön, dass das noch geklappt hat. Wir wurden ja tatsächlich auf Twitter schon gefragt. Man hat uns tatsächlich vermisst.
Das hast du doch mit Absicht gemacht.
Ja, das hast du mir dann auch
jetzt gibst du doch zu.
Direkt unterstellt bei Twitter. Aber das wäre eiskalt gelogen. Ich habe das immer gerne schon am Montag hinter mir alles, weil es ja doch auch immer ein bisschen Zeit frisst und so. Und bis man dann alles geschafft hat und Organisation, Plan, Schreiben, Hochladen, Schneiden, dauert immer alles ein bisschen. Und deshalb.
Oh, jetzt zünd ich aber ein Kerzchen für dich an. Du.
Ja, bitte, bitte.
Ja, so, ich mach's. So warte, ich brauch nur Feuer, warte. Ja? Jetzt. Klack. So, an ist es.
Dankeschön. Ja, deshalb bin ich immer ganz froh, wenn wir das am Anfang der Woche schaffen und nicht erst so am Freitag auf den letzten Drücker, aber diese Woche ist es vielleicht auch nicht so ganz schlimm. Wir spielen ja erst am Sonntag um 18 Uhr. Das heißt, ihr habt noch schlanke 48 Stunden, um diesen Podcast zu hören. Und selbst wenn ihr ihn nach dem Wolfsburg-Spiel hört, ich finde es gar nicht so schlecht, Podcasts zu hören, nachdem die Spiele, über die in der Zukunft gesprochen wird, passiert sind. Also ich mag das sehr gerne, auch bei meinen Lieblingstennis-Podcasts kann ich mich immer köstlich amüsieren, wenn die Leute dann sagen, ja, und der hat große Chancen und da sieht das so und so aus und dann weißt du, wie es ausgeht und es geht ganz anders aus und von daher, vielleicht hört ihr das auch erst nach dem Spiel gegen Wolfsburg, dann könnt ihr all unsere Orakeleien loben oder halt auch in die Tonne kloppen. Tobi, aber bevor wir orakeln und in die Zukunft schauen, gucken wir nach hinten. Schalke. Punkt auf Schalke geholt. Bin gar nicht so ganz unzufrieden. Wie geht's dir so insgesamt?
Nee, unzufrieden bin ich damit auch nicht. Vor allem bin ich der Meinung, dass 96 ja auch ein gutes Spiel gemacht hat. Ich habe in vielen Nachberichten, die ich mir dann auch alle mal angeguckt habe, weil ich auch nochmal so ein bisschen von außen wissen wollte, wie man dieses Spiel einzuschätzen hat oder wie andere das einschätzen, gehört, ja, es fehlte vorne so ein bisschen Durchschlagskraft und es fehlten vorne die Ideen. Ich finde, wir hatten ganz schön dicke Chancen. Also wir hätten da auch gut und gerne gewinnen können. Felix Klaus erinnere ich mich mit dem Pfostenschuss. Also da gab es noch einige andere Szenen. Also ich fand eigentlich, dass 96 echt ein gutes Spiel gemacht hat und fast schon mit Pech nicht gewonnen hat. Was die Offensive angeht. Hinten fand ich es hier und da wieder ein bisschen schwierig, möchte ich mal sagen.
Also ich habe mich auch schwer getan. Ich muss gestehen, dass ich die erste Viertelstunde nicht so ganz sehen konnte, sondern nur immer so Bruchstücke und dann erst ab Minute 15 oder 20 oder so richtig eingestiegen bin. Aber ich war auch bis zum Ende der ganzen Partie nicht so wirklich schlau, wie das zu bewerten ist. Ob wir jetzt gut waren oder ob wir schlecht waren. Aber vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, das in den nächsten Minuten aufzudröseln. Wie immer, kurz der Blick auf die Aufstellung. Eine hat mich überrascht und eine müssen wir irgendwie dann doch noch ansprechen. Ansprechen müssen wir, dass Czauner wieder zurück war. Mhm. Da wurde auch nicht drüber diskutiert, hat der Trainer ja eigentlich auch vorher gesagt. Hat er dann auch durchgezogen. Czauner hat wieder gespielt. Und die andere Personalie, die ich dann doch deutlich interessanter finde, Fossum neben Schwegler. Tobi, überrascht gewesen?
Wir haben ja letzte Woche schon über Ivar Fossum gesprochen und haben wir da auch schon gesagt, ne, waren ja fast schon fertig mit ihm und der Trainer anscheinend nicht. Und ich finde, dass der Trainer da auch ganz gut dran tut. Ivar Fossum hat Potenzial, das haben wir ja auch immer gesagt. Er konnte dieses Potenzial nicht so richtig abrufen und hat körperlich so seine Probleme in den Zweikämpfen. Das sah jetzt aber auf Schalke ganz gut aus. Ich glaube 47% habe ich gelesen, Zweikampfquote. Das ist jetzt nicht herausragend, aber das ist okay. Früher wären es vielleicht 10-15% gewesen sein, wobei ich jetzt ein bisschen übertreibe. Überrascht, ja, jetzt in Zukunft werde ich es nicht mehr sein, weil anscheinend hat der Trainer Ivar Fossum auf dem Zettel und hält ihn für einen wichtigen Bestandteil der Mannschaft und Ivar Fossum zeigt es ja auch, indem er stabilere Leistungen jetzt abruft und das auch auf den Platz bringt, was der Trainer von ihm anscheinend erwartet und deswegen, glaube ich, können wir uns daran gewöhnen, dass Ivar Fossum in der Startaufstellung steht.
Ja.
Wobei ich dazu sagen muss, ganz kurz bitte, dass man, ich finde, dass mit einem Pirmin Schwindler, der vielleicht doch noch nicht ganz so sicher ist, dass er jeden Zweikampf machen kann, finde ich es allerdings dann, oder fand ich es dann gefährlich.
Ja, also Schwegler, das er spielt, war ja auch nicht selbstverständlich, ne? Er hat ja diesen, genau. Wie war das? Die Nase guckte überall hin, aber nicht, wo sie hin sollte, und es war so viel Blut, dass man noch nicht mal erkennen konnte im Gesicht. Also das ging dann relativ zügig, dass Schwegler spielen konnte. Und daneben Fossum, ja, tatsächlich war ich auch ein bisschen überrascht. Er hat am Ende 80% Passquote gehabt, was ja erstmal soweit ganz gut ist. Und du hast es eben angesprochen, was um die knapp unter 50% Zweikampfswerte. Du, ist das vielleicht tatsächlich sowas? Es gab ja mal Trainer, die das sich auf die Fahnen geschrieben haben, die Spieler jeden Tag ein Stückchen besser zu machen, dass das was ist, was am Ende Breitenreiter ernsthaft schafft, dass er sagt, ich brauche halt, oder Fossum braucht halt ein bisschen Zeit, ich mache den aber schon noch gut.
Das Fossum ist ja dann nur ein Beispiel. Also ich erinnere mich noch, Breitenreiter war ein paar Wochen Trainer und da haben wir alle noch gesagt, ja, wenn er jetzt auch noch den Felix Klaus hinkriegt. ja, und ey, entschuldige mal kurz, Felix Klaus ist ja fast nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft. Also das heißt, das hat er da auch geschafft. Niklas Füllkrug vom Einwechselspieler mit ein paar Minuten und wenig Gefahr zum Torgeranten. Also da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle und das ist natürlich dann auch dankbar den Trainer oder für den Trainer in so einer Situation, aber er scheint zumindest, was das angeht, vieles richtig zu machen und zumindest diese angesprochenen Spieler immer ein Stückchen besser zu machen. Ich finde auch, dass sich Salif Sané stabilisiert hat unter André Breitenreiter. Ich finde auch, dass Waldemar Anton immer besser wird und er scheint zumindest teilweise Spieler immer ein Stückchen besser machen zu können. Allerdings ein Negativbeispiel für mich Julian Korb, den ich am Saisonanfang deutlich stärker empfunden habe, als ich ihn momentan sehe.
Ja, sprechen wir vielleicht nach dem Spiel noch drüber über Julian Korb, der ja auch, ich glaube, in der 69. Minute dann für Harnik ausgewechselt wurde. Aber lass uns vorne anfangen. Es war eine erste Halbzeit, die zumindest das, was ich dann die ersten 20 Minuten, wie gesagt, in der Zusammenfassung gesehen habe. Ich fand, wir waren jetzt nicht so bombengut im Spiel drin, bis zu diesem 1-0, was ja recht früh gefallen ist. Das war dann in der 16. Minute schon. Und das hat dann auch so ein bisschen das Gegentor auch gezeigt, woran es haperte. Wir hatten irgendwie nicht so richtigen Zugriff. Das war Schwegler, greift Armin Arik nicht so richtig an. Dann macht dieser Marco Piazza mit Sané, was er will. Also eigentlich mit einer einfachen, simplen Drehung lässt das Sané relativ, ja, doof aussehen. Czauner ist dann auch nur mit den Fingerspitzen und nicht mit der ganzen Hand am Ball und dann trudelt das Ding halt ins Tor, steht's 1-0. War irgendwie, das passt, das gab so das wieder, was bis dahin oder wie so diese erste Halbzeit große Teile gelaufen ist, oder siehst du das anders?
Ich fand nicht, dass wir so schlecht gestartet waren. Also ich finde, Schalke ist ja nicht ohne Grund momentan in der Spitzengruppe der Bundesliga. Und die haben ja auch schon beim Spiel hier in Hannover im Hinspiel gezeigt, dass sie wirklich eine gute Mannschaft sind und dass man sich da sehr konzentrieren muss, hellwach sein muss, um die halt nicht zum Torerfolg kommen zu lassen. Ich fand, dass wir schon erkennen haben lassen, dass dann ein Plan ist und dass man auch will und dass die Motivation gestimmt hat. Es passte nicht immer, dass es war. Und gerade bei diesem Angriff fängt es für mich aber schon vorne an. Matthias Ostrzolek, ich wollte gerade schon Martin Bader sagen, aber Horst Held hat sich ja sehr aufgeregt darüber, dass es da keinen Freischusspfiff gegeben hat. Ich habe mich in der gleichen Situation komplett aufgeregt, was Matthias Ostrzolek da macht. Für mich lässt er sich da einfach plump fallen. Und ich habe schon, als er gelegen hat, man muss sich vorstellen, wir saßen gerade beim Abendessen im Centerparks Wispinger Heide. Ich hatte mein Tablet auf dem Tisch und wir waren jetzt nicht die einzigen Gäste da im Restaurant. Aber ich glaube, wir waren die einzigen, die man so wahrgenommen hat, weil ich mich dermaßen aufgeregt habe in dieser Situation über den Matthias Ostrzolek, dass er da sich so billig hinfallen lässt. Und dann auch über Pirmin Schwegler, du hast es gerade angesprochen, der greift ihn nicht so richtig an, er greift ihn überhaupt nicht an. Erst trabt er vor ihm her und dann kommt er überhaupt nicht mehr in den Zweikampf von Salif Sané, ja, also hat auch keine Aktion, ne? Das lässt sich da wirklich billigst abkochen. Das war, der musste ja gar nichts machen, da legt sich den Ball auf die andere Seite. Also das so billig darfst du dich da nicht geschlagen geben und Czauner kann da jetzt nicht wirklich was machen. Also kann man schneller am Boden sein, weiß ich nicht. Wäre Esser, glaube ich, aber auch nicht gewesen. Also da, aber also Schwegler und Ostrzolek, ja, und auch Sané sahen da in der Situation sehr unglücklich aus, aber das ist das, was wir ja schon letzte Woche gesagt haben. Wir entwickeln uns defensiv zurück, möchte ich beinahe sagen. Auch Sané in diesem Spiel zum Teil vogelwild wieder überall rumgelaufen. Das erinnerte mich so ein bisschen an das Pokalspiel in Offenbach. letzte Saison nach dem Motto, hier kann keiner was, ich nehme mir einfach mal den Ball und zeige, wie es geht. Also das ist eine Entwicklung, da muss der Trainer ein bisschen aufpassen in meinen Augen.
Ja, definitiv. Also wir behalten das hier im Auge, würde ich sagen. Ich bin ja noch nicht ganz sicher, in welche Richtung sich das tatsächlich entwickelt. Verstehe, dass du es ansprichst und dass du es auch kritisch siehst. Wir haben ja auch, naja, was heißt einige Gegentore gekriegt. Wir haben 29 Gegentore. Das ist solide, ne? Also da sticht auch wenig, also damit stechen wir wenig nach oben oder nach unten. Wir sind da einfach in so einer breiten Masse von Mannschaften. Ähnlich ist es aber auch mit den geschossenen Toren. Also da haben wir 28, das ist jetzt auch kein Spitzenwert, aber das ist halt auch nicht so wie die letzten fünf. Die schießen einfach viel zu wenig Tore in der Tabelle, die fünf. Schießt du mehr, kommst du dann auch wieder weiter nach oben ran. Also ist ein bisschen schwierig, da so einen Trend zu sehen. Ich weiß nicht, gegen Mainz 2 Tore kassiert, gegen Leverkusen 4 kassiert, gegen Hertha 3 kassiert.
Ja, zu viel.
Und davor zu Bremen. Null gegen Hoffenheim gespielt. Ja, Bremen, gut, klar. Das in München auch 3 gekriegt, alles nicht so dramatisch. Aber ja, vielleicht... Es war ja mal so ein bisschen unser Punktstück am Anfang, ne? Also da hatten wir dann 9 Spiele oder so oder 8 Spiele in Folge ohne Tor, ohne Gegentor in der ersten Halbzeit. Hatten wir auch keins geschossen, aber immerhin haben wir keins gekriegt. Haben öfter mal zu Null gespielt. Das fehlt so ein bisschen in letzter Zeit, sehe ich auch.
Ja,
so.
Genau. Ja. Das ist genau, was ich meine. Das ist genau, was du sagst, dass da der Saisonbeginn, da kann man natürlich sagen, da haben wir auch relativ wenig Tore geschossen. Okay, das stimmt. Vielleicht ist das so, dass wenn man versucht, ein bisschen mehr in die Offensive zu gehen, dass es auf Kosten der Defensive geht, wenn wir dann eine Balance hinkriegen würden, stünden wir wahrscheinlich auch unter die Top 5. Also ja. ist das vielleicht das, was uns genau noch fehlt, ja? Dass wir es nicht hinkriegen, vorne effektiv, oder na, effektiv sind wir ja auch nicht, also vorne mit Durchschlagskraft zu agieren und hinten sicher zu stehen. Wenn das auch noch gelingt, dann sind wir wahrscheinlich in anderen Sphären und deswegen ist es vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau, aber in der Situation Ostscholek, Schwegler, Sané, das war nicht ausreichend.
Ja, guckst du dir die ersten 5 an, hast du halt Leverkusen, die haben auch schon 27 Butzen gekriegt, Schalke 25, Leipzig 28 und Dortmund und Gladbach 30. Also die Bayern nehme ich da jetzt aus der Geschichte ganz bewusst mal raus. Es ist ja, also wenn wir, glaube ich, noch bessere Quote hätten, was Tore gegen Tore angeht, dann stehst du wahrscheinlich wirklich ganz, ganz oben.
Ja, dann stünden wir da oben.
Und das, wer weiß, ob das so der richtige Ort
wäre. Nein, wäre es natürlich nicht. Also von daher ist das, glaube ich, das, was womit wir uns dann auch anfreunden müssen. Und ein Punkt auf Schalke ist jetzt auch nichts, wo man sagen muss, boah, war das schlecht. Ne? Also das ist wirklich nicht.
Nein, um Gottes Willen. Also ich habe mit so viel nicht gerechnet, aber...
Man lobt ja diese Mentalität, ich habe es jetzt oft gelesen die Woche, ne? Diese Comeback-Mentalität, gegen Mainz liegen wir 0-2 hinten und gegen Schalke liegen wir hinten und dann kommen wir wieder zurück. Ja, lass uns doch mal führen.
Für meine Nerven auf jeden Fall viel, viel besser, gar keine Frage. Apropos, ich habe damit nicht gerechnet, ich war ja derjenige, der 1-1 getippt hat letzte Woche, aber da kommen wir später nochmal zu dieser wunderschönen Nachricht, gerade gesehen, fantastisch. Ja, Spiel ging natürlich weiter nach der 16. Minute und Klaus, du hast es eben gesagt, der einen sehr guten Tag hatte und der sehr aktiv war, fand ich, und so sehr gute Szenen hatte, hatte dann auch einen Fernschuss aus so, weiß ich nicht, 20, 22 Metern an den Pfosten, den Torwart an den Rücken, und warum springt er dann denn nicht rein? Das kann doch
mal. Warum springt er nicht rein, ne?
Ärgerlich. Also ja. Wirklich ärgerlich. Aber gut, das ist halt so. Und dann hatten wir noch Ostscholek nach so einer Ecke von uns, ich glaube, der hätte Schwegler getreten, der dann so in der zweiten Welle dann versucht hat, nochmal drauf zu schießen, aber auch neben das Tor. Also man hat gesehen, wir lassen uns davon nicht unterkriegen von dem 1-0. Wir hatten jetzt aber auch keine so mega Chance, dass wir uns da was rausgespielt hätten oder irgendwie nah vors Tor gekommen wären.
Aber 5-2-1 Torschüsse, ne? Also ich meine, wir waren offensiv die deutlich präsentere Mannschaft und das trotz Schalker Führung. Also Schalke hat das Spiel dann eingestellt, möchte ich ja beinahe sagen. Und 96 hat mit aller Gewalt und auch nicht, aber hat dann doch das Heft des Handelns in die Hand genommen und sie waren spielbestimmt. Also das musst du auch dann erstmal schaffen.
Auch über die ganzen 90 Minuten. Am Ende waren es 11-5 Schüsse für uns, 528-466 Pässe. Also wir hatten mehr vom Spiel tatsächlich und das auf Schalke. Da hieß es ja immer, Schalke sei eine dieser Mannschaften, die nicht nur spiegeln und auf Konter setzen, sondern die auch selber mal ein bisschen Fußball spielen und die auch selber mal Ideen haben. War nicht so viel, fand ich, aber gut.
Ja, zweite Halbzeit, wenn wir darauf zu sprechen kommen, ja noch weniger. Also das spielte ja in der zweiten Hälfte dann wirklich nur noch 96.
Das stimmt. Zweite Halbzeit, gutes Stichwort, sprechen wir gleich drüber. Erstmal die erste Halbzeit hinter uns gebracht und ich möchte nochmal an die Hörer einen kleinen Aufruf starten. Wir haben eine Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Eure Meinung ist gefragt, damit wir noch besser werden können bei meinsportradio.de. Daher führen wir gemeinsam mit der IST-Hochschule für Management, so heißt die, schon zum zweiten Mal eine Befragung durch. Ihr könnt mitmachen und auch etwas gewinnen. 50 Euro Amazon-Gutschein ist das. Auf meinsportradio.de findet ihr das und gleich hört ihr Tobis und Tobis Meinung zur zweiten Halbzeit.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. MeinSportRadio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf MeinSportRadio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Ihr hört Tobi Krause von 96freunde.de. Ich bin der Tobi von meinsportradio.de. Und ja, Tobi, zweite Halbzeit. Du hast es gerade schon so ein bisschen angekündigt. Wir haben eigentlich nicht aufgehört. Wir haben weiter Fußball gespielt und hatten auch unsere Chancen. Und ich fand, auch wenn ich persönlich da in solchen Situationen Schalke, ja, ich glaube nicht, dass ich Schalke überschätze, aber ich hatte eigentlich erwartet, dass Schalke da mehr macht und ein bisschen mehr noch Druck versucht, das 2-0 zu machen. Haben sie nicht. Kannst du dir ein bisschen vorstellen, dass das auch mit dieser Goretzka-Situation zu tun hatte? Ich bin jetzt kein Schalke-Sympathisant und auch Leon Goretzka steht mir nicht näher als irgendein anderer durchschnittlicher Fußballspieler, aber blutet einem schon ein bisschen das Herz, ne? So von 60.000 eigenen ausgepfiffen zu werden?
Ja, das stimmt, da blutet einem schon ein bisschen das Herz. Wobei, das ist ein hausgemachtes Problem. Ne? Ich erinnere mich an den Wechsel von Leon Goretzka vom VfL Bochum nach Schalke. Auch der war nicht ganz geräuschlos. Irgendwie ging es dann so weit, dass er sogar Bochum verklagen wollte, um da irgendwie rauszukommen aus dem Vertrag. Also bei ihm scheint es nicht geräuschlos zu gehen. Und wenn das stimmt, dass er eigentlich schon mündlich gesagt hat, ich verlängere hier bei euch und dann bei Bayern unterschreibt, dann kann ich auch verstehen, dass man da als Fan nicht ganz einverstanden ist und seinen Unmut auch zeigt. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Das müssen die Fußballspieler auch abkönnen und das werden sie auch abkönnen. Um dann zurückzukommen zu der Frage, ich glaube nicht, dass das irritiert. Ich fand jetzt, der hat keine besonders gute Leistung gebracht, außer diesen Zweikampf gegen Matthias Oscholek. Ist er mir gar nicht groß aufgefallen, aber auch nicht groß negativ und ich glaube nicht, dass es die Rest der Mannschaft verunsichert hat. Das wäre mir zu einfach als Erklärung. 96 war einfach stark genug und Schalke nicht.
Glaubst du eigentlich, dass wir diese Saison nochmal gegen Leon Goretzka spielen? Wenn er dann im Winter noch zu den Bayern wechselt?
Das weiß ich nicht. Da bin ich auch zu weit weg.
Aber wäre doch eine schöne Sache. Da darfst du dreimal
gegen Goretzka spielen. Wäre eine schöne Sache, natürlich, aber ehrlich gesagt, ist es mir egal, ob wir bei München gegen Leon Goretzka spielen, gegen Franck Ribéry oder gegen Hans Müller. Also das ist nicht so wichtig. Da sind mir die anderen Vereine echt egal.
Okay, das ja.
Aber für Schalke wäre es natürlich wirtschaftlich klug, ne? Den jetzt noch zu verkaufen und nicht erst im Sommer ablösefrei gehen zu lassen. Und Bayern geht nicht das Risiko ein, dass er jetzt vielleicht doch nochmal auf der Tribüne landet. Und dann
mit kriegst halt auch ein bisschen Ruhe auf Schalke rein, noch eine Mark 50.
Ja, absolut, das stimmt. Ja. Um Ziele nicht zu gefährden, ist das vielleicht eine Idee. Die Entwicklung finde ich trotzdem traurig. Das ist aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist unser Fußball. Und wir haben damals, als es mit Mamadou eine ähnliche Situation gab, ne, der auch bei uns weg wollte dann schon im Winter und wir haben dann gesagt, nee, wir geben ihn nicht ab.
Und dann hat er sich verletzt.
Kassiert. Ja, und das ist nicht immer die richtige Entscheidung. Also wenn es klar ist, dass der Spieler wechselt, und dann kann man natürlich sagen, er wird professionell seinen Vertrag erfüllen. Das ist wahrscheinlich auch richtig so. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dass Bayern sagt, wir zahlen jetzt doch Geld, würde ich das als Schalke 04 wahrscheinlich dann auch wahrnehmen wollen.
Bleibt spannend, auch Schalke soll nicht unser Problem sein, denn gegen Schalke spielen wir nicht mehr diese Saison.
Wir verdrängen ihn noch aus der Spitzengruppe, das ist alles, aber das machen wir ja nicht im direkten
Duell. Nee, das werden wir dann nicht mehr schaffen. Martin Hanik wurde eingewechselt, 69. Minute, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, für Korb, der schon eine gelbe Karte hatte, das war seine fünfte und deshalb spielt er jetzt gegen Wolfsburg auch nicht. Harnik, wir haben es letzte Woche ja auch schon besprochen, deshalb wollen wir das gar nicht weiter vertiefen. So ein bisschen, ja, so ein bisschen der kleine Verlierer des aktuellen Füllkrug-Wahnsinns. Aber er war es, der dann eine gute Chance vorbereitet hatte. Das war dann auch, glaube ich, weiß nicht, eine Minute nach seiner Einwechslung. Da hat er den Ball so mit so einem Zaubertritt über den Schalker Abwehrspieler rüber gelupft.
Auf das fandst du jetzt nicht wirklich technisch ganz herausragend,
das
oder?
Das hat er genau so gewollt. Also das war ja okay. Das war ja bitte feinstes Ballett, was er da hingelegt hat.
Ja, okay, dann sehe ich ihn zu kritisch wohl. Ja.
Auf Bebu kam dann nicht rechtzeitig zum Abschluss und versuchte es trotzdem, anstatt rauszuspielen auf Klaus. Ja. Und dann gab es nur noch den Nachschuss für Klaus, der war da nicht mehr so ganz überragend, aber
das hast du schön gesagt.
Also, der Schuss von Bibu war ja auch schon.
Den
hätte Schauner auf jeden Fall, den hätte auch Schein Rattlinger gefangen, der, und das vielleicht ganz kurz, Breaking News, nein, nicht ganz Breaking News, aber fast Breaking News, Dirk Tietenberg von der Neuen Presse oder vom Sportbuzzer hat gemeldet, Schein Rattlinger bleibt in Hannover. Wechselt nicht nach Norwegen zu Brandbergen.
Das ist ganz wichtig. Ich hoffe, dass die Silla ganz auf dem Stadion ist.
Ja.
Wobei, die müsste dann in die Allenriede kommen, ne?
als dritter Torwart vermutlich, keine Ahnung. Ob sie da den Weg rausfindet, naja gut. Worüber haben wir gesprochen? Ach ja, Bibu auf Klaus und Schüsschen und Harnik. So. Ja, Harnik, war schade. Hätte man vielleicht schon ein bisschen eher, aber gut, dann fängt Schalke auch wieder an, Fußball zu spielen und hat noch 20 Minuten Zeit. Vielleicht gar nicht so doof, denn Schalke hatte danach nur noch eine einzige Chance und das war die von Embolo, der, ich weiß gar nicht, wer diesen Zuckerpass gespielt hat. Auf jeden Fall stand Embolo auf einmal komplett frei, 9 oder 10 Meter vom Tor und dann war es Oscholek, eben haben wir ihn kritisiert, jetzt müssen wir ihn auch mal loben, der da eine unfassbar mutige, aber auch gute Grätsche ausgepackt hat. Hast du die Szene noch vor Augen?
Ja, also das hätte um Zentimeters Breite ist einer roten Karte und Elfmeter vorbei, oder?
Ja.
Also das war eine Sensationsgrätsche, wie er da von hinten genau im richtigen Moment gerade so den Ball noch wegspitzeln kann, Czauner dann sogar noch zu einer Parade zwingt.
Ja,
also aber ist da ein bisschen der Atem gestoppt in der Sekunde. Das kann auch gut und gerne. Das muss ja nur eine Kleinigkeit sein. Eine Millisekunde passt nicht und dann rammst du da total den Schalker um.
Ja.
Fliegst vom Platz, kriegst einen Elfmeter und dann ist das Spiel gelaufen.
Aber macht er die Grätsche nicht, steht es wahrscheinlich 2-0.
Ähnlich schlecht, ja.
Ja.
Aber super Grätsche, also das war großartig. Ja. Ja. Muss er ja mal gelobt werden. Das hat das wieder gut gemacht, dass er das 0-1 mit verschuldet hat. Da hat er uns in höchster Not gerettet.
Definitiv. Also ja, da muss ich.
So war dann Grätsche, wirklich. Also Sané hätte den umgewämst.
Er hätte ihn vielleicht umgewämst, ja. Vielleicht hätte er aber auch so eine Grätsche gemacht, dass er sich den Ball selber wegspitzelt, hinterherläuft, nach vorne läuft und aufs Tor schießt.
Nein.
Okay. Nein. Aufs Tor geschossen hat dann, wer sonst? Niklas Füllkrug. Und zwar 70 Minuten, nachdem das 1-0 gefallen war, in der 86.
Nenn's bitte nicht Schuss.
Also erstmal kam die Flanke von Klaus und das fand ich war auch schon mal ganz gut gemacht und dann war es Benchop, der da, glaube ich, den entscheidenden Irritationsimpuls gab.
Ist das ja, einfach? Er hat den Ball nicht, ne? Er hat nur den Schalker Abwehrspieler geblockt oder so.
Der flog da einfach so ein bisschen durch die Gegend. Irritationsimpuls, würde ich sagen. Wenn es dieses Wort gibt, falls nicht, dann nicht.
Jetzt gibt's das.
Wollen wir die Sendung Irritationsimpuls nennen?
Auch schön.
Dann weiß keiner, was mit anzufangen. Aber dann müssen die Leute
dann halt mal. Das steigert doch die Neugierde.
Ja, dann müssen die Leute halt mal 22 Minuten die Sendung hören, um zu wissen, was ein Irritationsimpuls ist. Ich google das mal. Ja, nee, gibt's nicht so viele Sachen zu. Okay, wunderbar. So heißt die Sendung. Ihr wart live dabei, als wir den Sendungstitel gefunden haben. Ja, und dann Schuss war es natürlich nicht, aber er macht halt alles richtig. Das machst du.
Absolut.
Das machst du dann halt wie selbstverständlich, wenn du im Spiel davor 3 Tore geschossen hast.
Genau, das ist es. Genau so sagst du es. Das ist absolut richtig. Das machst du, du stehst wie selbstverständlich da, du spekulierst, du wartest, du packst im richtigen Moment dein Bein aus, machst den rein. Das gelingt dir halt auch dann nur in der Form, in der Niklas Füllkrug im Moment ist und mit dem Selbstvertrauen, dass er sich in den letzten Spielen vor allem natürlich im Mainz-Spiel erarbeitet hat. Und das macht ihn im Moment halt so unglaublich wertvoll, dass er ein Strafraumstürmer ist, der solche Situationen auch mal mit heraufbeschwört oder sie zumindest zu nutzen weiß. Das hatten wir ja auch gehofft, als er im Sommer letztes Jahres schon gekommen ist vom 1. FC Nürnberg. Und jetzt zeigt er das, was wir uns nur hätten erhoffen können von ihm und wie selbstverständlich. Und wenn er da in dieser Form bleibt, ist das nur gut für 96.
Definitiv. Volland 10 Tore, Werner 10 Tore, Füllkrug 9 Tore. War ja klar, dass es so kommt. Also, ne, Jogi guckt ja wahrscheinlich
auch nur auf. Müsste Füllkrug 11 haben. Das wäre gerecht.
Ja, Spiel gegen Wolfsburg ist ja bald. Vielleicht kann er da noch ein bisschen. Ja, also 1-1 am Ende. Und
aber jetzt mal ernsthaft, meint der Nationalspieler, meint
er, das ist das hin? Bitte, bitte, nein, auf gar keinen Fall. Also
Timo Werner ist stärker, okay, bin ich bei dir.
Ja, auf jeden Fall,
aber Kevin Volland vielleicht nicht. Aber ist ein Volland besser?
Aber ist nicht Jogi Löw zur WM letztes Mal, also vor 4 Jahren, ohne Stürmer gefahren? Und wenn er jetzt Werner mitnimmt, stimmt, hätte er einen mehr als letztes Mal. Und ich glaube nicht, dass er 2 mehr als letztes Mal mitnimmt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Also Mike Hanke war auch mal bei einer WM dabei.
Ja, 2006. Und das, obwohl er die ersten beiden
Spiele mit roter Karte, also ich meine,
unglaublich. Absurde Geschichte, absolut absurde Geschichte. Da kannst du mal sehen, was aus dem deutschen Fußball geworden ist. Mike Hanke.
Okay, hast recht.
Ja. Aber ganz ehrlich, Niklas Füllkrug, nein. Ich glaube, er müsste noch, was hat er jetzt, 9? Er müsste mindestens noch 12 Tore schießen, also dass er irgendwie über 20 kommt, damit Löw da, und am besten verletzt sich noch Timo Werner, also das gönnen wir natürlich keinem, auch nicht Timo Werner, dann würde Löw wahrscheinlich immer noch sagen, ja, der Mario hat auch 2 Tore für Stuttgart geschossen, ich nehme den Mario mit. Nein, wird nicht passieren, bitte, hört auf, Leute. Heute auch bei der Pressekonferenz hat das auch wieder einer gesagt, hatte, glaube ich, das Wort Dunstkreis Nationalmannschaft. Also ich weiß nicht,
Also ich sehe ihn auch nicht im WM-Kader, das möchte ich mal ganz klar sagen. Und genauso mit den gleichen Argumenten, wie du sie gerade bringst, das ist auch völlig in Ordnung. Aber danach mit diesen, wie heißt das,
Nations Cup, hast du verstanden,
so,
wie das geht?
Nee, ist auch nicht wichtig, glaube ich. Also es sind Freundschaftsspiele, wo es um was geht. So, das habe ich mir jetzt abgespeichert. Wir spielen nicht mehr gegen Andorra und gegen Transsilvanien, sondern wir spielen jetzt halt gegen Niederlande und Frankreich.
Auch eine Mannschaft dabei, die nicht zur WM fährt. Ist nicht groß anders als Andorra und Transsilvanien. Also,
hast du auch wieder recht. Ne? Nein, aber das sind natürlich interessantere Spiele. Ist auch okay, finde ich in Ordnung. Da geht es aber trotzdem um nichts. Deswegen bleibt es für mich ein Freundschaftsspiel. Aber da sehe ich ihn doch. Das nach der WM können wir ihn nochmal bringen. In so einer Phase. Aber beim großen Turnier.
Ja,
jetzt bleiben wir mal am Boden. Hast du recht. Genau. Aber grundsätzlich, wir haben lange keinen mehr gesehen. Mit dem Adler auf der Brust.
Ja. Also,
wir waren hier mal das Stürmer-Sanatorium. Freddy Bobic, Thomas Bredaric sind hier wieder zu Nationalspielern geworden. Gut, Mike Hanke hat seinen Status hier verloren. Der hat den anderen Weg genommen, aber also ich hätte auch nichts dagegen. Ich würde es nicht das Füllkrug auch gönnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich gönne dem Jungen alles. Ich gönne auch Oscholek alles und meinetwegen auch Czauner, da bin ich völlig offen. Also nein, also ja, diese Nations League, man meckert ja immer gerne über Neuerungen und der Fußball muss nicht alles ändern, darf ein bisschen gleich bleiben. Ich finde die gar nicht so schlecht, wie du schon gesagt hast. Man kann da.
Ich finde es interessanter, ehrlich gesagt.
Ja, natürlich.
Freundschaftsspiele, die waren doch immer wirklich für die Tonne. Hat auch keiner mehr geguckt.
Ja, und nur weil das System kompliziert ist, also das ist dann irgendwie auch ein bisschen Faulheit der Kritiker, anstatt sich da mal kurz reinzufuchsen, weil so schwierig ist es tatsächlich auch nicht.
Und für die großen Nationen ändert sich sowieso nichts. Das ist vor allem für die Kleinen interessant.
Ja, genau.
Sich da nochmal einen Platz zu ergattern, und wir werden die Qualifikation für Europameisterschaften auch so schaffen, da brauchen wir diese Nations League nicht für, aber die Spiele werden interessanter und es geht um was. Ja. Man hat ein Tableau, ich finde das macht das alles irgendwie ein bisschen spannender, macht auch mehr Bock, auch als Hobbykicker in der Fanliga zu spielen, als einfach nur auf der Straße um nix. Ja, also, es ist einfach so, das macht mehr Spaß, das ist Wettbewerb, und das finde ich, begrüße das, es sind nicht mehr Spiele, also was soll das? Ist okay.
Genau, es sind nicht mehr Spiele, ist tatsächlich nochmal ein wichtiger Aspekt. Und wie viel das Ding wirklich am Ende wert ist, das sehen wir dann, wenn das einmal durchgespielt ist und du dann siehst, was die Trainer aufgestellt haben. Wenn Jogi Löw dann nämlich tatsächlich Füllkrug als vielleicht den besten Spieler, ich pack das noch in richtige, wenn Füllkrug als den besten Spieler seines Kaders hat, also alle anderen sind dann noch eher schlechter als Füllkrug, dann wissen wir, okay, ist vielleicht nicht so ganz der große Hit. Aber vielleicht nehmen die Trainer das ja tatsächlich ernst und auch die Gegner, also die Franzosen in unserem Fall oder die Niederländer, und sagen, komm, nein, wir spielen hier, das sind für uns wirklich harte Bedingungen. Oder Portugal gegen Italien oder auch Spanien, England.
Das sind doch geile Spiele.
Ja, also ich finde auch, das ist, oder geht's, du hast eine Tabelle, auf die du gucken kannst und so. Genau. Ich finde das gar nicht schlecht. Aber wir driften ab, Tobi, wir driften komplett weiter. Eben waren wir noch bei
Füllkrug. Wir haben Füllkrug gerade in der Nationalmannschaft gesprochen, das heißt, wir sind mitten im Thema.
Eben waren wir noch bei Füllkrug und jetzt schon bei Spanien gegen England. Verrückt. Der Welt. Klaus wird sicherlich vielleicht eher nicht nur in der Nationalmannschaft spielen, aber ich wollte ihn noch so ein bisschen zu meinem Spieler des Spiels machen. Hast du noch einen anderen auf dem Plan?
Nee, Felix Klaus würde ich tatsächlich unterschreiben. Das ist ja das, was ich eingangs auch schon mal versucht habe anzudeuten. Wir haben uns ja auch schon oft über ihn aufgeregt. Und also auch zu Recht. Und er hat ja in der zweiten Liga in der Hinrunde schon angedeutet, dass er wertvoll sein kann. Dann ist er in der Rückrunde ein bisschen eingebrochen und er stabilisiert sich jetzt auf einem wirklich hohen Niveau. Er fällt auch nicht mehr so oft, also er hat sein Spiel ein bisschen verändert. Er hat Torgefahr plötzlich. Der hat ja sonst die Bälle immer nur sonst wohin geschossen. Jetzt gehen sie zumindest mal an Pfosten oder ihnen gelingt so mal, sogar mal ein Freistoßtor. Also was auch immer André Breitner bei Felix Klaus gemacht hat, bitte weitermachen. Und ich bin wirklich froh, und dass ich das mal sage, hätte ich auch nie gedacht, dass Felix Klaus ein 96-Trikot anhat.
Verrückt, oder?
Das ist völlig verrückt.
Es sind also sowieso so viele verrückte Sachen diese Saison, die mich echt irritieren. Also Breitenreiter und Held scheinen sich zu lieben wie nie zuvor.
Oder? Hätte ich nie gedacht.
Ja, wir haben 10 Punkte.
Gruß an Hassan übrigens hier an der Stelle.
Ja, gute Besserung an Hassan allen voran. Das ist noch viel, viel wichtiger als die Grüße. Hassan, sieh zu, dass du wieder einigermaßen fit wirst, mein Junge. Es ist eine absurde Saison. Also es ist wirklich, es ist komisch. 10 Punkte nach Rückstand, Tobi. 10,
ja, das auch ist viel,
unfassbar,
ne?
Viel. Also es wurde da ja viel drüber geschrieben und gesprochen in letzter Zeit. Wenn man das dann nochmal auseinanderklamüsert, ist es halt zweimal ein Rückstand gedreht zum Sieg in Augsburg und zu Hause gegen Mainz und dann nach Rückstand noch unentschieden gespielt. Ich meine, das ist jetzt nicht so, ja, das passiert halt mal, ne, dass du zurückliegst und dann auch nochmal unentschieden spielt gegen Leverkusen, haben wir am Ende 4-4 gespielt, da haben wir zwischendurch auch geführt. Also da kannst du dann auch nochmal gleich einen Strich machen auf
nach Führung, Spiel, ja.
Ne, nach Führung, Punkte verloren oder wie auch immer. Ja, also ja.
Doch, das spricht schon für die Moral. Also ich erinnere mich noch an 96 Mannschaften, die regelmäßig nach Gegentoren eingebrochen sind.
Ja,
also von da hat sich schon was verändert, aber dennoch ist es jetzt nicht mega. Wenn wir jetzt jedes Spiel gewonnen hätten nach einem 0-3, dann kann man sagen, boah, Wahnsinn. Spinnt ihr eigentlich? Könnt ihr nicht mal von Anfang an Fußball spielen? Also man kann ja alles positiv oder negativ sehen. Ich finde es erstmal gut, dass wir das 0-1 noch nicht gleich bedeutet, wir verlieren. Das war schon mal anders. Und dass selbst 0-2 nicht bedeuten muss, dass wir verlieren, finde ich auch schon mal positiv. Ein 1-0 heißt aber auch nicht, dass wir gewinnen. Also das kann man, wie du schon sagst, das kann man so oder so rumlesen, so eine Statistik. Ich freue mich zumindest erstmal, dass es uns gelingt, auch Spiele, in denen wir nicht gut starten, schon noch zu ändern.
So oder so lesen, ist, glaube ich, das ist eine sehr gute Überleitung von dir, ohne dass du wusstest, was ich als nächstes ansprechen möchte. Ich möchte, dass du kurz deine Augen schließt, das können die Hörer gerne auch machen und mit mir, nein, wenn ihr Auto fahrt, nicht die Augen schließen. Und mit mir gedanklich euch, ihr habt die Augen zu, es ist alles dunkel und dann macht ihr die Augen auf und ich sage, guckt euch diese Tabelle an. Und dann guckst du auf die Tabelle, siehst Hannover natürlich sofort, weil wir mitten in der Mitte sind, auf Platz 10. Wo geht dein nächster Blick hin? Nach unten oder nach oben?
Oben. Ist wirklich so, immer nach oben, weil der Abstand einfach so gering ist. Das nach unten haben wir, du hast es ja schon gesagt, 11 Punkte auf dem Relegationsplatz. Ich hätte mir in der Einleitung ja eher gewünscht, die 3 Punkte Rückstand auf den 6. Ja, also nein, mein Blick geht nach oben, aber das liegt jetzt nicht daran, dass ich der Meinung bin, 96 gehört dahin, sondern weil einfach der Abstand so gering ist und ich dann gucken möchte, ob sich dann der Sieg gegen Mainz ausgewirkt hat oder auch das Unentschieden gegen Schalke. Blöd, wenn alle anderen darum herum gewinnen, sage ich mal, ja, aber trotzdem geht mein Blick nach oben und das wird sich auch für den Rest der Saison nicht mehr ändern. Also für mich.
Ja, finde ich interessant. Würde ich vielleicht tatsächlich, nee, meiner nämlich nicht. Also
ehrlich?
Ja, das ist, glaube ich, so ein angeborener Reflex. Also ich habe mich auch in der zweiten Liga ganz schwer getan, immer nach oben zu gucken. Also beziehungsweise da hat man ja eigentlich auch eher mehr nach unten
geguckt. Da habe ich nach unten geguckt.
Ja, immer zum Tabellenplatz 4 oder 5 oder wohin auch immer man nicht rutschen wollte. Aber ich glaube, das ist bei mir so in der ersten Liga über viele, viele Jahre antrainiert, dass ich immer gucke, wie viel Luft ist auf Platz 16. Oder dann im zweiten Blick auch noch auf Platz 17, aber gut, erstmal auf Platz 16. Das sind 11 gottverdammte Punkte. Also das können wir ja, es gab ja schon Mannschaften, die sind mit 27 Punkten am Ende der Saison 16. gewesen, der HSV in der Relegationssaison. Also wir haben jetzt schon 27 Punkte und eigentlich müsste man natürlich von der normalen Bewegung nach oben gucken, aber ich tue es nicht, ich weiß nicht warum.
Ja, nach den nächsten 3 Siegen in Folge änderst du das.
Das ist jetzt eine
mutige Ich meine das ganz ernst, Tobi, also nicht nach 3 Siegen in Folge, aber dass wir mit unten nichts mehr zu tun haben. Einfach, weil die sich gegenseitig da auch Punkte wegnehmen. Und es wird 3 Mannschaften, und das, da lege ich mich jetzt fest, einfach geben, die schlechter sind. Und selbst wenn wir nur 15. werden. Also so richtig nach unten gucken müssen wir nicht mehr. Und ich befürchte sogar, dass das noch ganz andere Dimensionen erreichen kann in diesem Jahr. Und ich sage ganz bewusst, befürchte.
Warum befürchtest du das?
Weil ich nicht der Meinung bin, dass die Mannschaft gut genug ist, um nächstes Jahr europäisch zu spielen. Und ich dann die Sorge habe, dass es ähnlich ergehen könnte wie dem ersten FC Köln jetzt. Und
aber
deswegen
Ich kann dir was sagen, ich bin bereit, international zu spielen.
Also ich bin's auch. Also ich würde die Spiele auch gerne mitmachen und überhaupt keine Frage. Ich befürchte halt nur, dass die Mannschaft nicht so gefestigt ist, als dass es wirklich funktionieren würde. Oder auch der SC Freiburg, letztes Jahr eine tolle Saison und jetzt, gut, jetzt sind sie nicht so viel schlechter, aber sind hinter uns, ne? Eindeutig hinter uns. Und ich weiß nicht. Also lieber werde ich jetzt Siebter und habe Potenzial, im nächsten Jahr dann richtig anzugreifen, als wir werden jetzt, sagen wir mal, Fünfter und nächstes Jahr geht's richtig ab. Das muss nicht sein.
Nein, also das sehe ich tatsächlich komplett anders. Also Ich bin so bereit für Europa, aber ich glaube halt nicht dran, dass das was wird. Ich glaube auch nicht, dass wir absteigen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich habe keine Angst, dass wir absteigen. Es kann halt sein, wie du sagst, dass wir vielleicht am Ende 15. werden oder so, dann ist es halt so. Geht die Welt auch nicht von unter, sind wir nicht abgestiegen. Aber entscheidend sind die nächsten 4 Spiele. Guck dir doch bitte an, gegen wen wir spielen. Gegen Wolfsburg, die sind 13. Dann spielen wir gegen den HSV, die sind Vorletzter, also heute noch.
Deswegen sage ich doch, ne? Siege.
Dann spielen wir gegen Freiburg, die sind 12.
Das sind doch 3 Siege.
Und dann spielen wir noch gegen Köln. Dann ist noch Köln. Das ist der letzte.
Gut, da bin ich vorsichtig. Köln könnte sich jetzt gefangen haben. Aber die nächsten 3 Spiele sind für mich 9 Punkte. Und deswegen sage ich ja, dann wirst du deine Sicht vielleicht auch ändern. Aber ich will gar nicht nach Europa. Du willst, ich will nicht. Naja, ich will auch. Aber
du glaubst dran, ich glaube nicht dran.
So ist besser. Ich halte das tatsächlich für eine Option und für realistisch. Wenn 96... Ich will jetzt nicht übertreiben und es soll auch nicht hinterheißen, ja, die 96er spinnen schon wieder rum, weil sie ein paar gute Spiele gemacht haben. Nein, es ist eben doch mehr als das. Man merkt die Handschrift des Trainers und er hat der Mannschaft wirklich ein Korsett gegeben, das das hält. Und er entwickelt die Spieler weiter. Das ist ja das. Das ist ja kein Zufall, dass wir gegen Mainz das Spiel noch gedreht haben. Es ist auch kein Zufall, dass wir auf Schalke einen Punkt holen. Das ist eher ein Zufall, dass wir in Bremen so auf die Mütze kriegen. Ja. Und das ist doch das. Der Trainer, was er da macht, hat Hand und Fuß. Und das erkennt man. Und wir gewinnen nicht durch Glück, sondern wir verschenken eher Punkte durch Unglück. Und deswegen glaube ich, also vor Mannschaften wie Augsburg und Frankfurt brauchen wir uns schon mal gar nicht zu verstecken.
Ich glaube, du kannst in den nächsten 4 Spielen kannst du alles gewinnen oder halt einfach die Saison locker zu Ende spielen. Gehen wir aus den 4 Spielen mit wirklich 9 Punkten raus, meinetwegen 1 verlieren, 3 gewinnen, dann werd auch ich hier irgendwann wuschelig, holen wir aber nur, was weiß ich, 3 oder 4 Punkte oder irgendwas in dem Dreh, dann wird es halt eine Saison, die wir in guter Erinnerung behalten werden, aber ja, weil hinten raus sind die Gegner dann echt, zumindest tabellarisch gesehen, eher stärker als schwächer. Das ist jetzt so ein Viererblock, da sind alle aus der unteren Hälfte, da musst du, aber das können wir dann wieder nicht, weißt du, wie es läuft. Dafür gewinnen wir dann wieder, was weiß ich, zu Hause gegen Leipzig und, keine Ahnung,
in Dortmund.
In Hoffenheim oder in Dortmund oder irgendwie so ein Quatsch. Wobei, in Dortmund, da fahre ich hin, da könnten wir gerne. Gewinnen wir ja nicht. Mein Fehler. Gut, wir müssen noch kurz gleich über das ein oder andere kleine Ding sprechen und über natürlich das Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag um 18 Uhr. Vorher aber noch, es ist zwar schon Freitag und es gibt nur noch 2 oder 3 Sendungen, aber ich möchte trotzdem nochmal darauf hinweisen, auf A, meinen Lieblingstennis-Podcast, aber B, auch auf den besten Tennis-Podcast. Das ist nämlich der gleiche. Chip in Charge hier auf meinsportradio.de. Philipp, Joubert und Andreas Thies sprechen von den Australian Open und da sind ja jetzt die Finals stehen an und dann gibt's ab Montag auch wieder eine reguläre Sendung, wo sie über das ganze Turnier sprechen und die Zukunft und es gibt jede Woche eine gute Sendung. Philipp ist vor Ort in Australien, ist ein ausgewiesener Tennis-Experte, also guckt mal auf meinsportradio.de. Diese Dailies, die jetzt zu den Australian Open kamen, gingen immer so 30 Minuten, 35 Minuten, da kann man sich wunderbar über das Geschehen des Tages informieren. Schaltet mal rein, meinsportradio.de und dann Chip and Charge.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Das war so das Schalke-Spiel, Tobis und meine Einschätzung von der Saison. Und jetzt müssen wir kurz noch die Randnotizen der Woche besprechen, Tobi. Mike Behre nach Meppen.
Ja.
Ich war völlig irritiert und dachte mir, warum geht er denn in die 4. Liga? Habe ich wieder verpasst, dass Meppen aufgestiegen ist. wir haben den Vertrag mit ihm erst verlängert und bis 2019, was jetzt aber auch nicht so mega lang ist, und geht bis zum Ende der Saison nach Meppen. Gute Idee.
Ja, klar ist das eine gute Idee, aber vor allem für ihn, nicht für uns. Also dritte Liga, selbst wenn er sich ja durchsetzen würde, hat jetzt noch nicht so viel Aussagekraft, ob er bei uns in meiner Alternative werden kann, was wir uns auch wünschen. Also ich würde es mir wünschen, ich habe auch ihn immer für einen Spieler mit Potenzial gehalten und ich glaube auch, dass er in Meppen ganz gut aussehen wird, aber wie gesagt, mir wäre ein Zweitligist lieber gewesen, denn auch das hätte ich ihm zugetraut. Und dann hätte man sagen können, nach einem halben Jahr, Mensch, der hat da gespielt, jetzt gucken wir ihn nochmal genauer an. Dritte Liga, weiß ich nicht.
Ja, also dafür, dass ich erst dachte, es wäre vierte Liga, bin ich dann ganz zufrieden, dass es immerhin dritte ist. Ich verstehe. Also, ja, vielleicht und bis 2019. Also
schaden kann es nicht.
Nein, genau, schaden kann es nicht. Bis 2019 verlängern ist jetzt auch nicht so der klare Fingerzeig, dass man ihn ewig behalten möchte.
Nein, Vertrauen geht auch anders.
Ne? Ja. Kann man vielleicht so festhalten. Das soll es auch zu dem Thema schon wieder gewesen sein, Tobi. Aber ganz kurz noch zum Thema Fanszene, Fans, Stimmung, 96. Der Verein, nein, wir fangen vorher an. Es gab ja damals diesen offenen Brief mit den Fragen, der nicht beantwortet wurde seitens der Fanszene. Dann hieß es, wir würden gerne mit euch, also mit 96, in einer wie auch immer abzusprechenden Runde diskutieren, beziehungsweise diese Fragen diskutieren. Auch das wurde erst nicht so ganz angenommen. Und jetzt hat 96 bekannt gegeben, also Horst Held hat gesagt, wir haben das intern besprochen und finden die Idee mit der Diskussion gut. Im nächsten Schritt werden wir jetzt mit dem Fanbeirat in die Planung der Umsetzung gehen. Tobi, zwei Fragen ergeben sich da von mir. Erste Frage, die du wahrscheinlich nur orakeln kannst, aber du hast bestimmt eine Meinung dazu, warum 96 jetzt so reagiert. Und die zweite Frage, Fanbeirat, erklär doch mal den Hörern und vielleicht auch mir, was war nochmal der Fanbeirat?
Nichts mehr. Aha. Also, aber das ist natürlich sehr platt gerade. Also, der Fanbeirat ist ein Gremium, das aus 96-Fans besteht, die dafür auch gewählt werden. Wir hatten in diesem Jahr wieder eine Fanbeiratswahl. Es gab einen ersten Fanbeirat, der davor im Amt war. Dieser Fanbeirat war Mitinitiator der offenen Fragen. Des offenen Briefes und der Fragen, des Fragenkatalogs in Bezug auf 50+1 und andere Thematiken, die wir hier schon besprochen hatten. Und dieser Fanbeirat ist aber nicht mehr im Amt, sondern es gab eine neue Fanbeiratswahl. Es hat sich keiner aus dem Fanbeirat wieder aufstellen lassen. Man hat im Prinzip diese Wahl, ja, kann man sagen, boykottiert. Dennoch gab es drei 96-Fans, die alle mit der Szene überhaupt nichts zu tun haben, die sich haben aufstellen lassen und die dann auch dementsprechend jetzt den Fanbeirat bilden. Ich denke mal, der Fanbeirat, wenn er denn kontaktiert wird von Horst Held, wird dann bei den Leuten Rücksprache halten, um die es eigentlich geht. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und die erste Frage war, warum das der Verein jetzt macht. Naja, warum nicht? Also er hat es ja auch mal vorgeschlagen, dass man sich mal unterhält. Und es wäre Wahnsinn, das jetzt nicht zu machen. Und
warum
nicht? Ich denke,
jetzt? Also ne, jetzt?
Ja, naja, es ist ja, ich will mal so sagen, ist das mit der Übernahme wirklich so sicher? Also ist denn die Ausnahmegenehmigung wirklich in trockenen Tüchern? Das wird verschoben und nochmal verschoben und wieder verschoben und irgendwas scheint ja nicht ganz glatt zu laufen im Moment, ja, was die Pläne angeht. Und da ist es ja nicht verkehrt, dann auch den Zeitpunkt oder diese ja negativen Dinge zu nutzen und wenigstens auf der anderen Front ein bisschen Entspannung zu kriegen.
Hast du Horst Held heute bei der Pressekonferenz gehört?
Nein, überhaupt nicht.
Horst Held hat gesagt, da ging es dann, er wurde zu diesem Thema gefragt und war auch ein bisschen überrascht, dass er sich dazu äußern sollte. Und dann hat er relativ weit ausgeholt, muss ich jetzt hier nicht alles wiedergeben, habe ich auch nicht mitgeschrieben, aber spannend fand ich die Aussage, wenn die DFL 50+1 behalten möchte, dann wird dem Antrag von Martin Kind stattgegeben. Wenn die DFL 50+1 nicht behalten möchte, dann lehnen sie ihn ab. Es dauerte einen Moment, aber ich glaube, er hat recht.
Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, weil du dann davon ausgehst, dass Martin Kind klagen wird, genau. Und dann fällt 50+1. Das ist durchaus möglich. Man könnte aber auch genauso gut sagen, wenn man jetzt bei Martin Kind seine Statuten einfach mal über den Haufen wirft, machen wir uns nichts vor. Es scheint ja nun wirklich an diesen 20 Jahren momentan zu hapern und auch an den, also an der erheblichen Förderung über 20, also erstmal an der erheblichen Förderung und dann auch an der erheblichen Förderung über 20 Jahre. Plötzlich spricht ja Martin Kind auch wieder vom Wir und sagt, wir haben 96 am Leben erhalten. Es geht doch gar nicht um Wir, es geht nur noch um ihn. Also ich glaube, da liegt tatsächlich oder steckt der Teufel im Detail und da ist was nicht ganz in Ordnung. gehen wir, mutmaße ich jetzt, gehen wir mal davon aus, das ist so. Und die DFL würde sagen, komm, egal, wir ziehen es trotzdem durch. Warum soll man dann anderen, die das nicht erfüllen, und sei es drum, dass sie nur ein Jahr bisher gefördert haben, auf welcher Grundlage soll man denen das denn dann verwehren? Also man könnte genauso gut sagen, gibt man jetzt Martin Kind eine Ausnahmegenehmigung, dann fällt 50+1 auf, weil dann könnte sie jeder kriegen. Wenn er es nicht erfüllt, muss es kein anderer erfüllen. Kann man auch argumentieren.
Ja, es wird viel Politik betrieben in der ganzen Geschichte.
Nur, und im Hintergrund werden wahrscheinlich viele Gespräche laufen und am Ende wird es irgendeine Lösung geben, die aus einem Kompromiss besteht. Ich glaube nicht, dass es ein hartes Nein geben wird. Ich glaube aber auch nicht, dass es ein ganz klares Ja geben wird, weil einfach dafür die Voraussetzungen fehlen.
Bin gespannt. Bin wirklich gespannt.
Und der Verein, wenn jetzt auch Marcel schon in diese Argumentation einsteigt, scheint ja die Sicherheit ein bisschen dahin.
Ja, also er wurde gefragt. Es war jetzt nicht so, dass er...
Ja gut, aber man muss ja nicht mal mit Drohgebärden antworten.
Nee, das war... Ich hatte das Gefühl, es war mehr erklärend von ihm. Es war jetzt keine Kampfansage, die er da vom Podium runtergefeuert hat.
Okay.
Gut, aber nochmal zurück zu dieser Fangeschichte. Ziel, oder es wird ja vermutlich vielleicht darauf hinauslaufen, dass sich da Menschen treffen vom Verein und auch aus der Fanszene, die, und jetzt ist immer das entscheidende Wort für mich, öffentlich diskutieren wollen. Es gab dann irgendwie eine Besetzung eines Publikums, war schon diskutiert worden mit einzelnen Leuten aus einzelnen Fanclubs und ähnliches. Glaubst du, dass das, ich sag mal ganz klassisch, so wie man das heute macht, bei Facebook live zu sehen sein wird? Oder Tür zu und hinterher gibt es dann viele Geschichten, die darüber erzählt werden?
Also das weiß ich nicht.
Was wäre dir lieber?
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Natürlich kann man sagen, machen wir einen Livestream, egal wo. Ne? Facebook hängt viele Leute ab.
Ja, ist völlig egal wo. Ne? Meinetwegen auch aufnehmen und hinterher einfach veröffentlichen. Ist ja egal.
Das wäre dann natürlich, also transparenter geht es nicht.
Genau.
Ich glaube, dass der Verein sich darauf aber nicht einlassen wird. Das muss auch in meinen Augen gar nicht. Letzten Endes ist es eine Geschichte, die geht auch erstmal, grundsätzlich geht das eigentlich erstmal nur Mitglieder an, wenn man es hart auf hart nimmt. Jetzt werden auch wieder viele sagen, ja, nee, das geht alle Fans an. Ja, kann man so. Ich bin eher der Meinung, das ist eine Sache, die müssen mit Mitgliedern diskutiert werden. Gar nicht mal nur mit Leuten aus der Fanszene. Ich finde, ein Livestream braucht es nicht, aber es braucht natürlich eine Öffentlichkeit. Also sprich, dieses vorgeschlagene Publikum aus Fanclub-Vertretern, die auch den Brief aufgesetzt haben, das wäre für mich in Ordnung.
Also keine Journalisten.
Bitte? Ja, da bin ich jetzt gerade... An sich wäre es wünschenswert, es wären Journalisten da, ja, ne? Damit darüber auch unabhängig berichtet wird und nicht beide Seiten vielleicht völlig gegenteilige Verlautbarungen dann dort geben werden. Kann ja durchaus sein, wenn man sich da nicht einig wird, dass dann die eine Seite sagt so, die andere Seite sagt so. Deswegen wäre es natürlich schon vernünftig, da wäre eine neutrale Seite, die sich da auch an der Berichterstattung beteiligen würde. Ich würde das begrüßen, wenn zusätzlich zu diesen Fanclub-Vertretern, Club-Vertretern auch noch Vertreter der Medien eingeladen werden.
Und wir.
Ja, wir sind ja Vertreter der Medien.
Selbstverständlich.
Also ich möchte hin.
96freunde.de und mein Sportradio werden da in vorderster Front den Taschenrechner, den Schreibblock rausholen und mitschreiben. Ja, ich bin gespannt. Gerade auch über das Wie und das Wo und das Wann und die Durchführung.
Aber reden so. Ist immer gut, ne?
Ja, also grundsätzlich sind wir immer, deshalb reden wir ja auch. Gut. Tobi, dafür sind wir hier. Wir sind ein Podcast. Wir leben vom Reden.
Bestimmt.
Das ist unser Ding. Lass uns kurz noch über Wolfsburg sprechen. Am kommenden Sonntag. Es ist das Derby. Darf man ja nicht so laut sagen, habe ich gehört.
Man darf alles, aber es ist halt kein Derby.
Es ist halt falsch, ne? Ja, sehe ich auch so. Es gibt nur ein Derby. So, genau. Punkt. Und damit ist dazu auch alles gesagt. Wolfsburg, Blick auf die Tabelle, 13. 20 Punkte. Das heißt, die haben jetzt nach 19 Spielen quasi das, was man so eigentlich nach der Hälfte haben möchte. Haben jetzt das letzte Spiel zu Hause gegen Frankfurt 3-1 verloren und du hast vorhin gesagt, dass du Frankfurt gar nicht so gut siehst eigentlich, haben aber davor gegen Dortmund 0-0 gespielt, die sehe ich wiederum nicht so gut. Komische Truppe, oder? Wolfsburg für die ist
komische
eine
Truppe,
ja. Absolut komische Truppe. Dann auch diese vielen Unentschieden, ekelhaft. Die haben ja erst 5-mal verloren in 19 Spielen. Wir haben übrigens schon 6-mal verloren.
Wir haben schon 6-mal verloren, das stimmt. Aber die haben auch 3 Siege erst.
Und das hat Köln. Der
erste FC Köln.
Ja, und Werder Bremen, die haben auch erst 3 Siege. Ja.
Also ich meine, das ist halt ein Problem, ne? Wenn du immer nur einen Punkt holst anstelle von 3. Das ist in der Tat ein Problem. Und sie sind halt bei weitem nicht mehr das Spitzenteam, was sie mal gewesen sind. Das fällt mir zwar schwer, das zu sagen, dass sie das mal waren, aber das waren sie. Ne?
Ja, die waren mal Deutscher Meister. Ja, Pokalsieger unter Dieter
Hecking. Pokalsieger und Vizemeister. Und, also die hatten schon Erfolge und auch wenn ich das nicht mag, sie hatten es trotzdem. Und davon sind sie tatsächlich meilenweit entfernt. Und diese Relegationsteilnahme im letzten Jahr ist dann wohl doch mehr als ein Ausrutscher. Es scheint im Moment tatsächlich auch eine Qualitätsfrage zu sein. Eine Mentalitätsqualität gehört mit zur Qualität. Also VfL Wolfsburg ist im Moment eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt zittern muss.
Ich glaube aber, dass sie am Ende damit nicht so viel zu tun haben. Also mit dem.
Meinst du? Ich glaube, die kommen in die Relegation wieder.
Oh, wer landet denn da noch hinter?
Hamburg?
Ja.
Und Werder?
Nein, Köln überholt noch Wolfsburg?
Ich glaube ja.
Die müssen ja also, 8 Punkte
das gefällt machen. Mir nicht, aber ich glaube ja.
Ah, das glaube ich nicht. Na, ich weiß nicht. Also, nee, weiß ich nicht.
Kannst du nicht?
Wir können auf jeden Fall viel tun. Dass
wir können auch, Werder durch Köln ersetzen, meinetwegen. Also, ja. Aber einer von diesen, also Hamburg, Köln, Bremen, zwei von den dreien gehen runter, bin ich der Meinung.
Okay. Ja, ist spannender als obenrum vermutlich. Außer wir mischen irgendwann nochmal obenrum richtig mit. Tobi, wir müssen aber auch noch Korb ersetzen und dementsprechend vermutlich umstellen. Oder glaubst du, dass der Trainer vielleicht auch mal jemanden in die Bundesliga bringt, der da noch nicht gespielt hat, zum Beispiel Josep Elis?
Ich halte es für nicht ausgeschlossen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er eine Doppelspitze plötzlich mal bringt mit Füllkrug und Harnik. Ich meine, wir spielen immerhin gegen Abstiegskandidaten im eigenen Stadion. Da kann man auch mal mutig sein.
Oh, ich habe schon wieder Angst.
Ja, das ist natürlich auch ganz bewusst überspitzt formuliert hier gerade. Also der VfL Wolfsburg ist halt doch mehr als nur ein reiner Abstiegskandidat. Und wir sahen ja oftmals schlecht gegen die aus. Das müssen wir ja auch sagen. Und auch wenn ich dazu sagen muss, mein allererstes Spiel. Übrigens herzlichen Dank an Hannover 96 in dem Stadionmagazin. Das hat mit mir persönlich gar nichts zu tun, aber im Stadionmagazin ist Dickmann zurück auf Spiele gegen VfL Wolfsburg. Und eins davon ist aus dem Jahr 92. Das war mein erster Stadionbesuch. Damals ging es 3-1 aus. Das war in der Saison nach dem Pokalsieg. Wolfsburg war gerade aufgestiegen aus der Amateuroberliga, so hieß sie damals noch, und hat hier 3-1 verloren. Niklas Weiland war noch Torschütze, erinnere ich mich daran.
Doppeltorschütze,
Verzeihung, genau. Und auf der Seite von Wolfsburg spielte sowas wie Sigi Reich, auch eine 96-Legende. Das war echt ein schönes Spiel, das hat mich damals dann auch wirklich so angezündet, dass ich seither regelmäßig im Stadion gewesen bin.
Gott sei Dank bei den Richtigen.
Immer nur bei den Richtigen, also verständlich.
Weißt du, auch wenn sie verloren hätten, wäre ich da gewesen. Weißt du, wer auch bei Wolfsburg gespielt hat? Auch eine 96-Legende bei Wolfsburg in dem Spiel, Veit Dermesch.
Ernsthaft? Der hat in dem Spiel bei Wolfsburg gespielt?
Ja.
Das wusste ich zum Beispiel nicht, wow.
Der kam erst deutlich später, jetzt muss ich kurz gucken, der ist dann über Wolfsburg, FC Monthey, never heard before, irgendwas mit Eintracht Braunschweig, auch nie gehört, TuS Celle und dann Hannover 96. 96, 97 war er bei Hannover 96. Ist dann,
das weiß ich, aber dass er bei Wolfsburg damals war, das wusste ich nicht.
Dann ist er über Tennis Borussia wieder zurück zu Eintracht Braunschweig, niemals gehört und dann wieder zurück zu Hannover, das ist wahrscheinlich viel Ausleihe dabei gewesen, aber abenteuerlicher Wandervogel, der Junge. Mann. Wer hat noch mitgespielt? Im Tor Jörg Sievers natürlich, Hakan Bicici, ja, Miros Djelmas war mit, auch großartig. Hakan
Bicici, ganz böse Geschichte.
Ja, hochgradig traurig, ja, in der Tat. Aber der hat damals mitgespielt. Und
aber das war mein erstes Spiel im Stadion und es wird doch Zeit, mal wieder so einen schönen Sieg hinzulegen.
Auf jeden Fall. Letzte Spiele, du hast es angesprochen, Hinspiel war 1-1, Pokal war 2-1, haben wir 2-1 verloren? Nee, 1-0 haben wir verloren. Ach, das war die gruselige 1-0. Ich hab's gehasst. Letzte Saison haben wir nicht gegeneinander gespielt, weil wir in der zweiten Liga waren. Und davor haben wir 4-0 zu Hause gegen Wolfsburg verloren und in Wolfsburg 1-1. Also es ist nicht sonderlich
ungleich. Gerade das 0-4 war heftig, weil wir gerade den klitzekleinen Hoffnungsfunken hatten aus dem Spiel beim VfL Stuttgart, wo wir unter Thomas Schaaf unseren 1. Sieg geholt haben. Und dann ging gegen Wolfsburg gleich wieder alles nach hinten los.
Thomas wer?
Ja.
Kenn ich nicht.
Werder-Legende.
Never heard
before. Muss man nicht kennen. Ja.
Nee. Letzte Sieg gegen
den kennt nur der Heiko Rehberg.
Ja, davon kannst du ausgehen. Letzte Sieg gegen den VfL Wolfsburg, 25. Januar 2014. Das ist jetzt dann in 2 Tagen, ist das 4 Jahre und 3 Tage her. Haben wir 3-1 gewonnen.
Da gibt's doch Zeit, da gibt's doch gar keine Diskussion.
Aber in Wolfsburg, 3-1 gewonnen. Man mag sich's kaum vorstellen. Rudnevs, Olic für Wolfsburg und dann Bittencourt. Wie viele
Hinrundenauftakt, oder? War das nicht das erste Spiel von Korkut?
Ja, das kann gut sein. 18. Spieltag, ja, in der Tat. Wie viele Doppelpacks hat Leo Bittencourt in seiner Karriere gemacht? Und das wird vermutlich der einzige gewesen sein. Lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Gut, Tobi, also du hast immer noch nicht gesagt, du kannst dir du kannst dir beides vorstellen. Du weißt es nicht. Was kann ich mir vorstellen? Mit Josip Elis und
gegebenenfalls ja, also Doppelspitze. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir Doppelspitze bringen. Ja, aber okay. Elis, ja, ich habe ihn noch nicht im Training gesehen. Ich kann also gar nicht sagen, ob der auch schon die Fähigkeit hat.
Trainer meinte heute, ist noch mal besser geworden. Also ich habe ja immer noch die Bilder von diesem Testspiel da gegen, was war das, Paderborn vor Augen.
Dann konnte es ja nicht schlechter werden.
Genau, und jetzt, er ist diese Woche noch mal besser geworden, hat noch mehr verstanden, wie die Mannschaft spielt und so. Ich glaube, das ist auch alles gar nicht so einfach, wenn du dann frisch dazu
kommst. Mit einem Ball.
Ja, und vor allen Dingen alles ein bisschen eigen wahrscheinlich in Hannover. Ich würde mir wünschen, dass er noch nicht ran muss, aber mal gucken, was sich der
Trainer... Würde ich mir auch wünschen, ehrlich gesagt.
Ja, was der Trainer sich so ausdenkt. Also sonst gibt's eigentlich auch wenig Gründe. Klaus und Bibu sind ja fix und foxy gesetzt. Das ist ja der Wahnsinn. Da gibt's ja nichts dran zu rütteln an den beiden. Und was die Sechser so angeht, Schwegler, Fossum, Bakkerlords, warum nicht mit Schwegler und Fossum weitermachen? Es gibt eigentlich wenig Gründe. Aber der Trainer hat heute auch gemeckert in der Pressekonferenz, hat gesagt, es war eine ganz, ganz schlechte Trainingseinheit heute. Er war sehr unzufrieden. Ich liebe das ja, wenn er dann so einen auf Bad Guy macht und sagt, ja, nee, also das war heute nicht gut. Und da müssen wir auf jeden Fall morgen nochmal anders. Also da habe ich auch der Mannschaft gesagt und so. Ach, ich mag es, wenn er Harmonie platthaut. Macht er gut.
Ich mag ihn. Er auch einer von den Helden, die damals in der Mannschaft waren. Beim ersten Sieg.
92, 93. Ja, natürlich. André B. hat auch mal, was hat er gesagt? Er hat auch mal für Wolfsburg ein Tor in Rostock geschossen. So, aber wir driften jetzt komplett ab. Tobi, tippen. Wir müssen tippen. Und ich habe mich ja vorhin schon gelobt und jetzt lobe ich mich da noch ein Stück weiter. Du hattest charmantes 3-0 für Hannover getippt. Das war nach 16 Minuten kaputt. Hans hat 1-0 getippt, das war auch falsch. Ich hatte 1-1. Stellt euch jetzt bitte im Hintergrund Applaus vor und jetzt tippen wir das Spiel gegen Wolfsburg. Tobi, ich fange natürlich an, weil ich jetzt die Last des Sieges mit mir rumtrage. Heimspiel gegen Wolfsburg. Ah, es ist so echt verdammt schwer. Aber ich bin ganz gut gefahren letzte Woche, da habe ich richtig getippt, also tippe ich diese Woche 2-1 und das dann auch richtig.
Ja, ich tippe 3-2.
3-2. Glaubst du diesen Humbug, den die überall erzählen, dass man, wenn man gute Unterhaltung haben will, Peter Ahrens hat das im Spiegel oder Spiegel Online geschrieben.
Ich hab's gelesen.
Wenn du gute Unterhaltung haben willst, dann musst du nach Hannover gucken. Findest du dich immer so gut unterhalten?
Hat er recht, nicht nur was Fußball angeht.
Ja, selbstverständlich, schönste Stadt und netteste Stadt und so, alles gar keine Frage. Aber so.
Ich glaube, der hat nur Leverkusen gesehen, mehr hat er nicht gesehen.
Ja, wahrscheinlich, das bleibt jetzt bei den Leuten. Gut, 3-2 gegen Mainz, verkauft sich auch ganz gut weiter.
Ja, verkauft sich gut, also das ist eine schöne Schlagzeile, ne?
Ja.
Und das kann man mal so sagen, aber das ist ja nicht wirklich immer Spektakel, ne? Also das müssen wir auch ehrlich sagen. 0-0 gegen Köln haben wir hier auch gehabt.
Ja, und gegen Schalke war jetzt auch nicht so, dass wir da auf Schalke Feuerwerk abgefackelt hätten. Also
hast du recht.
Ja. Naja.
Aber es werden wieder 5 Tore fallen, wie ich ja gerade schon gesagt habe.
Ja, kann ich mitleben.
Von daher,
aber vielleicht mal
recht, der Peter Ahrens.
In einer guten Reihenfolge. Also so, nicht so aufregend. Ist ja Sonntag. Wir wollen uns dann beim Tatort...
1 sagen, meinst du, oder?
Ja, das ist so...
Nee, 3-2 ist
schon. Nein, 3-2 ist okay. Vielleicht dann mit dem Abpfiff kriegen wir das 3-2 und dann kann ich damit auch
sehr leben. Ja, das wäre auch okay, genau. Ja. Dann sind wir trotzdem entspannt, aber haben dann noch einen gekriegt, ärgerlichen hinten raus, aber
ja, gefährdeter Sieg. Ich glaube, das passt. Tobi, vielen Dank. Schön, dass wir das noch hingekriegt haben diese Woche. Schön, dass die Hörer geduldig waren. Nächste Woche vielleicht ein bisschen eher. Wir wissen es gar nicht. Mal gucken. Aber ihr findet es sicherlich raus auf unseren Social Media Kanälen. Hannover liebt MSR bei Facebook und bei Twitter. Hannover liebt MSR. Das E in Hannover weglassen. Alternativ könnt ihr uns natürlich hören auch bei tobi96freunde.de. Auch dort gibt es den Player von meinsportradio.de. Und da könnt ihr auch klicken. Und während ihr uns hört, könnt ihr dann noch die anderen Artikel lesen. Tobi, ist das nicht überragend?
Heute Abend zum Beispiel das Fan-Interview mit Henry, in Wolfsburg-Fan Henry.
Henry?
Sehr launig.
Grüße zu... Ja. Zum Beispiel. Hört das Fan...
Er ärgert sich übrigens, dass Bibu bei uns spielt und nicht in Wolfsburg. Kann ich verstehen.
Ja, Bibu wollte eine Karriere machen, deshalb ist er zu uns gekommen und nicht nach Wolfsburg gegangen.
Natürlich, wer versteht ihn nicht?
Also bitte. Das ist ganz ehrlich... So gut wie der Bengel ist, ne, wundert es mich auch, dass der bei uns spielt. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte.
Mal gucken, wie lange noch.
Ja, lass uns den mal noch ein bisschen behalten und dann können wir irgendwann den jubelnden Abgesang machen, was wir da für eine Perle gegriffen haben. Also der ist ja Gold wert, der Junge.
War aber auch nicht ganz günstig, ne?
4,5 Millionen.
Ja.
Ja, aber guck mal, was du heute für 4,5 Millionen kriegst. Du kriegst einen zweiten Torwart für. Und wir haben jetzt einen ersten linken Flügelspieler.
Und einen halben Jonatas. Und der ist ganz noch nicht mal gut.
Ja, da habe ich schon wieder gehört, der, naja,
gut. Ah, ja. Na ja.
Er steigt jede Woche neu ins Mannschaftstraining ein. Das finde ich schön. Manche
des Schweigens.
Ja, genau. Das war's für diese Woche. Ihr hört uns nächste wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Tobi. Tschüss.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.